Ja, jetzt sage ich mich selber an. Wir kommen jetzt zur Predigt, zu Gottes Wort. Und ich möchte beginnen damit, ich weiß nicht, wenn ihr, die ihr Christen seid, mit Menschen schon mal gesprochen habt, die noch keine Christen sind, dann kommt ja oft die Frage, ja, wo soll denn überhaupt der Unterschied sein zwischen den ganzen Religionen? Also im Sinne von, führen die nicht alle irgendwo zu Gott? Ja, es gibt ja dieses berühmte Bild, Gott sitzt oben auf dem Berg und die Religionen kommen von verschiedenen Seiten und nähern sich Gott. Auf dem Berg sind halt verschiedene Wege, aber alle führen nach Gott. Und das stimmt aber nicht. Und es gab mal wohl eine Konferenz von Theologen, die haben sich auch über die Frage unterhalten, wohl gerade in dem Moment, was ist der Unterschied zwischen dem Christentum und den anderen Religionen? Und in dem Moment begab es sich, dass C.S. Lewis auch mit dazu kam. C.S. Lewis, für die Jüngeren, das ist der die Narnia-Bücher geschrieben hat, die ja auch in Hollywood verfilmt wurden. Und das ist ein ganz berühmter Apologet des Christentums gewesen, das heißt ein Verteidiger des Glaubens. Er hat erklärt, wie der Glaube sich verhält und warum es Sinn macht, Christ zu sein. Und dann fragte er, worüber wird gerade gesprochen? Und dann sagte ihm einer, ja, was der Unterschied ist zwischen dem Christentum und den anderen Religionen. Und dann sagte er, ach, das ist ja ganz einfach. Das ist die Gnade. Das ist der große Unterschied. Und Schlagwort: In den Religionen musst du etwas tun, aber im Christentum hat Gott etwas für dich getan. Und das ist etwas, was nicht nur das Heil betrifft, sondern auch unseren Alltag als Christ. Und deswegen gibt es da eine kleine Predigtreihe von mir zum Thema Gnade. Das hilft vielen Christen, einem christlichen Leistungsdruck zu entgehen. Und wir beginnen bei der absoluten Grundlage, die ist absolut notwendig. Und deswegen heißt die Predigt auch aus Gnade gerettet. So. Ja, und dazu habe ich einen bekannten Bibeltext mitgebracht, der ist ein bisschen länger, es sind zwei Seiten. Viele kennen den auch, aber wir wollen mal genau reingucken. Und den finden wir im Matthäusevangelium Kapitel 20, die Verse 1 bis 16. Und da heißt es, denn das Himmelreich ist vergleichbar mit dem Besitzer eines großen Gutes, der früh am Morgen hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er vereinbarte mit ihnen den üblichen Tageslohn und schickte sie an die Arbeit. Um 9 Uhr morgens ging er über den Marktplatz und sah einige Leute herumstehen, die keine Arbeit hatten. Er stellte auch sie ein und sagte ihnen, sie würden am Abend den ihnen zustehenden Lohn erhalten. Am Mittag und dann noch einmal nachmittags gegen 3 Uhr tat er dasselbe. Um 5 Uhr abends ging er noch einmal in die Stadt und sah immer noch ein paar Leute herumstehen. Er fragte sie, warum habt ihr heute nicht gearbeitet? Sie antworteten, weil uns niemand angestellt hat. Da sagte der Gutsbesitzer zu ihnen, dann geht zu den anderen Arbeitern in meinen Weinberg. Am Abend schließlich beauftragte er seinen Verwalter, die Leute zu rufen und sie zu entlohnen. Er sollte mit den Arbeitern beginnen, die als Letzte eingestellt worden waren. Als die erst um 5 Uhr eingestellt worden waren, bezahlt wurden, erhielten sie alle einen vollen Tageslohn. Als die früher eingestellt worden waren, an der Reihe waren, dachten sie, dass sie mehr bekommen würden. Aber auch sie erhielten einen Tageslohn. Als sie ihr Geld bekamen, beschwerten sie sich. Diese Leute haben nur 1 Stunde gearbeitet und doch bekommen sie genauso viel wie wir, die wir den ganzen Tag in der sengenden Hitze schwer gearbeitet haben. Einem von ihnen antwortete er, mein Freund, ich war nicht ungerecht. Warst du nicht damit einverstanden, dass du den ganzen Tag für den üblichen Lohn arbeitest? Nimm dein Geld und gib dich zufrieden. Ich will aber diesem letzten Arbeiter genauso viel geben wie dir. Oder ist es mir nicht erlaubt, mit meinem Geld zu machen, was ich will? Willst du dich etwa darüber beklagen, dass ich gütig bin? Genauso ist es bei Gott. Viele, die jetzt die Ersten sind, werden die Letzten sein. Und die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Den Satz kennen fast alle. Die Geschichte die meisten. Und was sie aber bedeutet, ergründen wir jetzt. Und zwar verbindet mich in diesem Bereich, ist eine kleine lustige Geschichte, und zwar vor 30 Jahren, als ich noch lange Haare hatte und mich anschickte, ein Hobby-Rockmusiker zu werden. Da hatten wir so eine kleine Rockband in Braunschweig und machten gerade Aufnahmen in einem Tonstudio. Da haben wir eine CD mitgemacht und da wollten wir uns dann bewerben hier und da. Und ich beschäftigte mich da schon sehr stark mit dem Christentum. Also 2-3 Monate später habe ich mich dann bekehrt und bin Christ geworden, aber ich habe mich vorher ein Dreivierteljahr mit beschäftigt. Und dann saßen wir da mit den ganzen langhaarigen Rockern da und ich dann so, ja, also pass mal auf, ich habe da mal so eine Geschichte mitgebracht. Also da sind irgendwie Leute angestellt worden und die einen haben den ganzen Tag gearbeitet und einige haben nur 1-2 Stunden gearbeitet und die haben aber den gleichen Lohn bekommen, wie die den ganzen Tag gearbeitet haben. Da sagt Harald, der Mischer, das ist doch das Gleichnis vom Weinbergbesitzer. Ich so, au, ja, du kennst dich also, ja, ich hatte Religion im Abitur. Und der Schlagzeuger Olaf dann so, halt, ich muss es falsch sagen, der andere hat das nicht sofort gesagt, aber der Schlagzeuger immer so, das ist gewerkschaftlich gar nicht erlaubt. Ich so, ja, aber jetzt stell dir das doch bloß mal vor. Nein, das ist nicht erlaubt. Das darf man nicht. Man kann nicht den Leuten, die so wenig gearbeitet haben, genauso viel geben wie die anderen. Das ist ungerecht für die anderen. Und daraufhin sagte Harry dann eben so, ja, das ist doch das Gleichnis von dem und dem. Und das Witzige ist, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, warum ich das überhaupt erzählt habe. Das ist also irgendwie, ja, es muss damals schon irgendwie zu mir gesprochen haben. Und es ist ja irgendwie so, das ist ja irgendwie ein bisschen ungerecht, ne? Muss man ja schon sagen. Und das ist aber Gnade und deswegen spricht man auch vom Skandal der Gnade. Das ist ein Skandal, was da passiert. Hier bekommen nämlich Leute etwas, die Arbeiter, die am Ende eingestellt wurden, was sie eigentlich nicht sich verdient haben. Und das ist auch das Wesen von Gnade. Es ist eben unverdiente Güte. Und hier speziell ist es ja aber irgendwie doch auch eine Form von Ungerechtigkeit, oder? Oder findet ihr das gerecht? Jemand, der eine Stunde gearbeitet hat, genauso viel zu geben wie den anderen? Und im Alltag ist es ja auch irgendwie so, etwas unverdient geschenkt bekommen, das geht gegen unsere Prägung, oder? Hier, also wenn jemand Geburtstag hat und dann gibt es ein Geschenk, klar, ich habe ja Geburtstag. Aber wenn jetzt einfach mal so jemand ankommt, ja, ich wollte dir mal was schenken, ist man erstmal irritiert und dann kommt vielleicht der Satz, das wäre ja nicht nötig gewesen. Und dann musst du ganz cool sagen, weiß ich. Und das macht die Sache halt so interessant mit der Gnade. Hast du schon mal Gnade selbst erlebt? Ich meine jetzt mal nicht von Gott, sondern so zwischenmenschlich oder bei anderen mitbekommen? Ich nehme jetzt mal ein bisschen ein paar krassere Beispiele. In den 80er Jahren wurde ein Terrorist festgenommen, der sogenannten Rote Armee-Fraktion, Christian Klar. Der hatte 9 Menschen ermordet und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Und nach 20 Jahren oder ich weiß nicht wie lang, darf man dann ja ein Gnadengesuch stellen. Und das hat er dann gemacht. Er hat beim Bundespräsidenten Johannes Rau ein Gnadengesuch gestellt, ob er nicht doch jetzt frühzeitig freikommt. Und da könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Diskussion, das war in den 90er Jahren, nee, Anfang 2000er, sorry, was da für eine Diskussion los war. Und der Bundespräsident hat schließlich auch Nein gesagt. Ich erkenne nicht wahre Reue irgendwie. Weil Leute gesagt haben, es hat sogar, als der dann später nach der regulären Zeit dann freigelassen wurde, hat jemand sein Bundesverdienstkreuz wieder zurückgegeben und hat gesagt, das ist eine solche Ungerechtigkeit. 9 Menschen ermordet, Polizisten, die ganzen Angehörigen darunter leiden und der läuft jetzt frei rum. Und jetzt sag mir nicht, dass du das nicht nachvollziehen kannst. Dann wisst ihr vielleicht, amerikanische Präsidenten haben das Recht zu begnadigen. Das ist noch so ein Relikt aus den alten Zeiten. Das sind ja ehemalige Engländer, die von einem Königtum kommen. Und da durfte der König ja Leute begnadigen. Und das scheint auch so ein bisschen in das Amt des amerikanischen Präsidenten rein. Und das haben die auch immer eifrig gemacht. Kurz bevor die Amtszeit abgelaufen ist, haben die sich schön an den Schreibtisch gestellt und ihre Kumpels aus der Regierung und sonst was, die irgendwas verbrochen haben, schön begnadigt. Nicht nur Donald Trump, auch Bill Clinton und wie sie alle heißen. Nur Donald Trump war der Einzige, der überlegt hat, ob er sich selbst auch begnadigen könnte. Und das wurde ernsthaft geprüft, ob er sich selbst begnadigen kann. Ist jetzt bei ihm besonders. Findet ihr das gerecht? Die Kumpels da zu begnadigen, die irgendwie was falsch gemacht haben, also strafrechtlich? Finde ich jetzt irgendwie nicht so toll. Finde ich Gnade jetzt auf einmal nicht so cool. Okay, das ist bei Gnade bei anderen. Hast du selbst schon mal Gnade erlebt? Also jetzt nicht von Gott, sondern so im Alltag so. Dass die Eltern, du hast als Kind was ausgefressen, hättest du eigentlich früher eine Tag Prügel für bekommen. Und die Eltern sagen, ja okay, ne gut, lassen wir. Fünfe gerade sein lassen. Oder du bist in der Schule bei irgendwas erwischt worden. Hättest eigentlich eine 5 oder eine 6 oder einen Tadel oder blauen Brief oder was hätte es immer sein müssen. Und dann gab es Gespräch mit dem Direktor und sagt, okay, wir lassen das so. Fünfe gerade sein lassen. Da finden wir Gnade auf ganz cool, oder? Wenn wir selbst betroffen sind, ist Gnade doch eine super Sache. Bei anderen sind wir uns unsicher. Und jetzt ist das Krasse, diese Gnade, die wir jetzt von zwei Seiten beleuchtet haben, ist jetzt das Kernstück des christlichen Glaubens. Und der Inhalt dieses Gleichnisses. Also was bedeutet jetzt das Gleichnis? Wir gehen da nicht jeden Vers durch, ist ja einfach nur klar. Der Gott, der Gutsbesitzer steht für Gott. Und die Arbeiter sind all die Menschen, die irgendwann mal Christen werden und das ewige Leben bekommen. Und einige werden eben früher Christ als die anderen. Denn es heißt ja in Vers 16 auf der nächsten Folie, genauso ist es bei Gott, da kommt ja die Auslegung von Jesus. Viele, die jetzt die Ersten sind, werden die Letzten sein. Und die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Und da geht es um die Ewigkeit, es geht um das Heil. Und es ist ja so, manche von euch hier auch sind in einem christlichen Elternhaus groß geworden und immer beim Taufgespräch höre ich dann so, also ich habe eigentlich schon immer an Gott und an Jesus geglaubt. Und dann lebst du damit hoffentlich mindestens 80 Jahre und du wirst merken, es ist auch mal anstrengend als Christ durch diese Welt zu gehen. Ja, es sind große Herausforderungen manchmal da. Und dann gibt es jemanden, der lebt 80 Jahre so, wie er will und auf dem Sterbebett bekehrt er sich zu Jesus. Aber beide bekommen das ewige Leben. Das ist das, was das Gleichnis im Grunde auf der einen Seite sagt. Jetzt gehen wir da noch mal ein bisschen tiefer rein. Jetzt habe ich einfach gesagt, ja, hier 80 Jahre hast du als Christ gelebt. Wir wissen alle, ist eine super Sache. Hier, ne, 80, sagen wir 80, 90 Jahre als Christ hier zu leben in Deutschland, in einer christlichen Familie, Gemeinde hat man alles. Das ist eine super Sache. Klar, es gibt Herausforderungen, aber eigentlich ist das eine tolle Sache. Aber es gibt auch andere Christen, die leben ihre 40, 50, 80 Jahre unter bitterstem Leid. Wenn du in Nordkorea dich als Christ, na outen tust du dich da nicht, sondern wenn du da verpfiffen wirst, verraten wirst oder eben es wird rausgefunden, dann kommst du in ein Konzentrationslager. Und da werden die Wärter besonders belohnt, wenn sie es schaffen, jemanden vom christlichen Glauben abzubringen. Und die foltern diese Christen. Und wir leben in Freiheit. Und denken schon während der Predigt, wann ist er fertig, wann spielt Deutschland. In aller Freiheit leben wir. Singst. Und mich hat das schon manches Mal, wenn ich Geschichten gelesen habe, was Christen erleiden mussten und auch was andere Christen, Pastoren, was die alles bewerkstelligt haben und sonst wie, wo dann denkst du, okay, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Aber beide bekommen das ewige Leben. Die, die ganz viel für Gott leiden mussten, die, die ganz viel für Gott geleistet haben, mehr als alle anderen, als die, die in Freiheit leben durften und die vielleicht eine ruhige Kugel geschoben haben. Und beide bekommen das ewige Leben, wenn sie an Jesus glauben. Und die Frage ist doch, warum? Warum? Die Antwort ist die, weil wir uns das Heil nicht verdienen können. Es ist unmöglich. Es wird immer ein unverdientes Geschenk bleiben. Und deswegen spielt es auch keine Rolle, unter welchen Umständen du dein Heil bekommen hast, wie du es dann ausgelebt hast, ob mit viel oder wenig Leistung. Wir sind hier beim Heil, ne? Das heißt, es gibt sozusagen ein bedingungsloses Grundeinkommen, was das angeht. Und die Frage ist jetzt, warum ist das wieder so? Warum können wir uns denn das Heil nicht verdienen? Ich meine, alle anderen Weltreligionen probieren das. Das ist jetzt ja keine dumme Frage. Es gibt Milliarden Menschen auf der Welt, die sagen, ach, so einfach ist das bei euch. Na, das glaubst du also wirklich, ja? Was wir alles machen müssen, wo ich schon überall hingereist bin, was ich schon gefastet, gespendet, sonst über mich habe ergehen lassen. Und da willst du sagen, das soll nicht ausreichen oder das soll nicht gut sein? Warum können wir uns das Heil nicht verdienen? Erstens, unsere Schuld vor Gott ist so hoch, die kann man nicht abarbeiten oder durch gute Taten ausgleichen. Weil das ist auch ein Klassiker in den anderen Religionen. Ja? Wird am Ende des Lebens, heißt es dann, sie glauben dann, dass da die Engel, die mitgezählt haben, was du Gutes und Schlechtes gemacht hast, das wird in Wagen gelegt. Ist jetzt wirklich so. Ja? Gibt eine große bekannte Weltreligion, die hat das so. Und dann wird abgewogen, dann wird gezählt, wie viel Gutes, wie viel Schlechtes. Und es ist uns nicht möglich, unsere schlechten Taten durch die guten auszugleichen. Wirklich? Naja, Jesus hat gesagt, wenn man schon in seinem Herzen jemanden hasst, ist man ein Mörder. Ja? Und wie die Frau von Billy Graham mal sagte, dem bekanntesten Evangelisten aller Zeiten, ob sie schon mal an Scheidung gedacht hätte? Nein, nie. Mord schon, aber Scheidung nie. Und wenn Jesus sagt, dass wenn man eine Frau oder Mann umgedreht, dann halt im Herzen begehrt, die verheiratet ist und man selbst auch verheiratet und wie auch immer, und du begehrst sie, also nicht, du findest sie sympathisch oder attraktiv, das ist ja alles normal und erlaubt, aber sie zu begehren, das geht ja einen Schritt weiter, dann ist das schon Ehebruch. Und wenn das stimmt, und das ist ja nur, das sind ja nur zwei Beispiele, was, wie man auch in Gedanken sündigen kann, dann ist klar, dass jeder Mensch so viel Schuld auf sich gehäuft hat, das kann man nicht ausgleichen. Und deswegen findet ihr auch im Alten Testament, wer das mal gelesen hat, das erste Buch Mose ist ja noch interessant, ne? Wie da die Erde geschaffen wird und dann die mit der Schlange und dem Paradies und das zweite Buch Mose dann mit der Auszug aus Ägypten und so, das ist ja auch noch alles spannend, bis man dann zum dritten Buch Mose kommt. Und dann werden da die Opfergesetze erklärt. Hierfür eine Turteltaube. Wenn das passiert, ist dann das und dann das. Und dann musst du das machen und das. Und dann, oh, und dann denkt man, oh. Und wisst ihr, warum das alles so detailliert drinsteht? Weil Gott uns auch heute, mehr tausend Jahre später, wieder deutlich machen wollte, wie heilig er ist und wie schlimm Sünde ist und wie krass die Israeliten dafür Tieropfer bringen mussten, um ihre Sünde auszugleichen. Das ist der ganze Sinn, warum das so detailliert da. Du sollst daran die Heiligkeit Gottes lernen. So, also das ist das eine. Wir kriegen das nicht hin. Das können wir nicht machen. Wir können nicht unsere schlechten Taten aufwiegen. Und von einer anderen Seite betrachtet, Gott ist einfach zu gut, zu heilig. Da kommen wir eben mit unserem eigenen Gutsein nicht ran. Da hilft kein Spenden, kein anderen Menschen über die Straße helfen, nicht ehrlich sein, nicht ein aufrichtig sein, nicht ein fleißig sein, nicht ein getauft sein, nicht ein Kirchenmitglied sein. Das hilft alles nichts. Und der sogenannte Gutmensch hat ein Problem. Er setzt sich für gute Sachen ein, aber ist innerlich total stolz auf sich, wie gut ich hier den Menschen helfe, in welcher Form auch immer. Und das ist übrigens auch Sünde. Das ist nämlich Stolz. So, und deswegen, jetzt ganz wichtig für uns alle hier, kann keine Religion, inklusive der christlichen Sekten, wie die Zeugen Jehovas oder die Mormonen, einen Menschen durch ihren Glauben retten. Das ist ganz wichtig. Also man kann sich mit den Sachen beschäftigen, aber wenn du mal mit einem Zeugen Jehova oder so zu tun hast, du brauchst bloß eine Sache im Hinterkopf haben, sie predigen eine Werke-Religion. Gutes tun, um gerettet zu werden. Sie setzen, diese Religion und christlichen Sekten setzen eine Werkgerechtigkeit voraus, also gute Werke tun, gute Taten tun, um vor Gott zu bestehen. So, und jetzt sagte ich ja am Anfang, dass Gnade, wenn man jetzt dieses Gleichnis hat, ist ja auch irgendwie eine Art von Ungerechtigkeit. Aber wie soll das gehen? Wie kann es sein, dass es etwas ungerecht ist, von Gott jetzt her, ist ja sein Gleichnis, hat Jesus ja erzählt, wenn Gott doch immer gerecht ist? Wie kann denn Gott was Ungerechtes zulassen, wenn er doch eigentlich total gerecht ist? Und hier kommt endlich nach 10 Minuten, 15 Minuten endlich Jesus ins Spiel. Gott verschenkt sein Heil nicht einfach so, im Sinne von, ja, okay, hast ein paar Leute umgebracht, so mal auf 5 gerade sein lassen, so, ich bin halt ein gnädiger Gott. Es gibt Leute, die glauben, dass Adolf Hitler im Himmel auftauchen wird. Das sind die sogenannten Allversöhner. Die glauben, dass alle im Himmel landen werden. Aber Gott verschenkt sein Heil nicht einfach so, sondern er gibt es nur dem, der an Jesus Christus glaubt. Denn der hat etwas getan. Und das lesen wir in Römer 3, 24 bis 26 aus dem Neuen Testament. Da sagt der Apostel Paulus, doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht, also für in Ordnung vor Gott. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Er handelte so, weil er Geduld hatte mit ihnen. Und er ist auch jetzt in dieser Zeit vollkommen gerecht, indem er die für gerecht erklärt, die an Jesus glauben. Das ist jetzt der Schlüssel, warum Gott so handeln kann. Das heißt, es ist also keine billige Gnade. Komm, Schwamm drüber, reden wir nicht weiter drüber, deinen Ehebruch und deinen Mord. Machen alle mal Fehler. Sondern jemand anders hat für dich etwas geleistet, hat gearbeitet, hat etwas Gutes getan. Man könnte sagen, wenn wir jetzt auf das Gleichnis wieder gehen, jemand hat für dich die volle Zeit im Weinberg gearbeitet. Die 8 Stunden. Es wurde etwas geleistet und dieser Arbeitslohn, den kriegst du jetzt geschenkt. Und das ist eben Jesus, der mit seinem Leben und seinem Tod am Kreuz das erleistet hat, damit du es geschenkt bekommst. Die Gnade besteht darin, dass uns die Leistung von Jesus angerechnet wird. Er hat unsere Schuld abgetragen. Und er hat das von uns eigentlich für jeden Menschen geforderte heilige Leben, hat er gelebt. Kann man einmal vergleichen mit, du hast eine Geldschuld, zu der du verurteilt worden bist und jemand anders bezahlt sie für dich von seinem Vermögen. Das ist der eine Vergleich. Und der andere Vergleich ist der, du warst faul und hast nichts getan und nichts gelernt in der Schule und jemand anders, wir wissen, das geht nicht, ist jetzt nur ein Vergleich, schenkt dir sein Schulzeugnis. Er überträgt sein Abitur, seinen Realschulabschluss, seine Hochschulreife, was immer du, oder Hochschulzeugnis, sein Diplom, die gibt es ja nicht mehr, sein Bachelor, sein Master, wie auch immer. Das schenkt er dir. Er hat die Arbeit gemacht und schenkt dir das. Das heißt, das haben wir alle nicht verdient. Das haben wir uns nicht verdient, nicht erleistet, dieses Heil. Und wir bekommen es trotzdem. Und das ist Gnade. Genau wie die zum Schluss eingestellten Arbeiter den gleichen Lohn bekommen haben, den sie eigentlich nicht verdient haben. Also es geht in dem Gleichnis um das Prinzip der Gnade. Und das Fazit ist, du brauchst Gnade, um das Heil zu bekommen. Und du brauchst auch Gnade, um das Heil dann im Alltag zu leben. Und da kippt es dann bei manchen Christen, sie haben das Heil aus Gnade geschenkt bekommen und fangen dann als Christen an zu leisten. Aber du brauchst dich nicht mehr anstrengen, um Gott zu gefallen. Darum wird es beim nächsten Mal etwas tiefer gehen. Du bekommst das Heil, also dass du zu Gott gehörst, seine Gunst, alles was er hat, bekommst du genauso wie die, die ganz viel leisten, auch im Alltag, auch die Christen. Du hast es genauso bekommen. Und ganz wichtig ist jetzt nochmal, die Grundlage dafür, dass Gott sich das so ausgedacht hat mit der Gnade, ist seine Liebe und seine Güte, wie wir in Vers 15 sehen auf der nächsten Folie. Da sagt ja der Weinbergbesitzer, oder ist es mir nicht erlaubt, mit meinem Heil zu machen, was ich will? Willst du dich etwa darüber beklagen, dass ich gütig bin? Das Heil habe ich jetzt einfach mal gesagt, ne? Das ist die Grundlage von allem, weil Gott einfach gut ist. Und um das etwas zu spüren, habe ich jetzt ein Lied mitgebracht, das ich schon seit fast 30 Jahren kenne. Und dann saß ich bei der Vorbereitung und auf einmal fiel mir das ein. Und es mag nicht dein Geschmack sein. Ist doch stark, oder? Die anderen Lieder kenne ich alle nicht. Ich weiß, es ist vor 25 Jahren, das ist das erste Mal im christlichen CD-Laden, das gehört, dieses eine Lied, ne? Ich finde ich krass, das Lied. Genau, und dass das so zu diesem Gleichnis passt, wer hätte das gedacht? Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Also, ich fasse zusammen. Gnade ist unverdiente und damit geschenkte Güte Gottes, die durch Jesus Christus zu uns gekommen ist. Und wenn wir von seiner Gnade überzeugt sind, dann wird es uns leichter fallen, in Gottes Gunst auch im Alltag zu leben. Wie gesagt, darum wird es nächstes Mal gehen. Und wir möchten jetzt aus Dank Gott jetzt noch ein Lied singen und danach möchte ich gerne für euch, für dich beten, dass du diese Gnade noch mehr, noch besser verstehst, damit sie auch deinen Alltag prägt. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Ja, Jesus, wir danken dir dafür, dass du das möglich gemacht hast, dass wir diese Gnade erleben dürfen. Und wir danken dir, Vater, dass du das möglich gemacht hast, dass du deinen Sohn gegeben hast, dass wir nicht durch unsere Leistung gerettet werden können und auch nicht sollen, sondern durch den Glauben an dich, Jesus. Welch eine Gnade, welch eine Liebe, dass du uns alles vergibst, Herr, und uns auf deinen Standard hochholst, nur durch den Tod und das Leben von Jesus. Wir danken dir dafür. Und ich möchte jetzt gerne für dich beten, wenn du hier bist und sagst, das habe ich schon 1000 Mal gehört, aber ich habe es doch nicht verstanden. Denn es ist eine Offenbarung zu glauben, dass wir aus Gnade errettet sind. Da möchte ich gerne für dich beten. Und wenn du hier bist und sagst, ja, das glaube ich wohl, aber ich muss doch noch recht viel machen, dann bete ich auch gerne für dich und bereite dich schon mal auf den nächsten Sonntag vor. Und wenn du hier bist und sagst, das kann ich noch gar nicht glauben, dann möchte ich auch für dich beten, dass Gott dir Glauben schenkt und du eine Offenbarung seiner Liebe und Gnade bekommst. Wenn dich das betrifft, dann schließ einfach mal deine Augen, öffne vielleicht deine Hände als äußeres Zeichen, dass du innerlich empfangen möchtest. Der Heilige Geist möchte so gerne dir Offenbarung geben. Dafür ist er gekommen, um uns zu überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und ich danke dir jetzt, Heiliger Geist, dass du hier bist. Und ich bete, dass du die Herzen jetzt berührst. Du weißt, wo jeder steht. Und dass es von einem Kopfwissen zu einem Wissen des Herzens wird, was du für uns getan hast. Wie groß deine Güte ist, Jesus, deine Liebe und vor allen Dingen deine Erlösung, die du erwirkt hast am Kreuz. Komm, Heiliger Geist, und zeige auf, wo ein Unglaube, wo ein Vorbehalt noch da ist, wo dieses Leistungsdenken immer noch da ist, Gott was beweisen zu wollen, sich zu bemühen und nicht in der Gnade zu ruhen, die du geschenkt hast. Ich bete hier um Offenbarung. Und ich bete auch, dass du die Herzen berührst, wo der Glaube noch keinen Durchbruch bekommen hat, das überhaupt zu glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, von den Toten auferstanden ist und der gestorben ist und auferstanden ist zu unserem Heil, dass das wirklich Wahrheit ist, dass das Realität ist. Komm, Heiliger Geist, und sprich du jetzt zu den Herzen, das, was kein Mensch machen kann. Ich lade dich ein, einfach selbst jetzt Gott deinen Dank auszudrücken für dieses geschenkte Heil. Ich lade dich ein, selbst ihn zu bitten, dich in seine Gnade im Alltag auch hineinzunehmen, aus seinen Geschenken zu leben, die er uns so gerne gibt. Und dass, wenn du hier bist und noch gar nicht glaubst, dass du selber zu Gott sagst, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. offenbare dich mir, Jesus. Herr, ich bete, dass wir Christen werden und sind, die nach außen eine Freudigkeit über dieses Heil ausstrahlen, sodass andere noch dazukommen. Und ich möchte dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich habe mich noch nicht für Jesus entschieden, aber ich möchte das jetzt heute tun. Ich komme mit meinem kleinen Glauben, aber ich möchte das haben, dieses Heil. Ich möchte diese unverdiente Gnade selbst an mir persönlich erfahren. Wenn du das haben möchtest, dann möchten wir gemeinsam mit dir beten, dass Jesus in dein Herz kommt, denn jeder Mensch ist nur ein Gebet von Gott entfernt. Es muss halt von Herzen sein. Und dazu ist aber eine Entscheidung notwendig. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, aber heute sagst, ich möchte das tun, ich möchte diese Entscheidung treffen, dann lade ich dich ein, dass du das einfach vor Gott und vor mir tust, indem während unsere Augen geschlossen sind, einfach mal kurz deine Hand hebst als äußeres Zeichen, ich möchte innerlich Jesus kennenlernen, empfangen, ich möchte ihn in mein Leben aufnehmen. Ist heute Morgen jemand hier, der diese Entscheidung treffen möchte, dann heb einfach kurz deine Hand, das sehen nur ich und Gott dann sozusagen, und dann möchten wir alle gemeinsam mit dir beten, dass Jesus in dein Herz kommt. Okay, wir wollen gemeinsam beten, ein kurzes Gebet, und ich bete das Satz für Satz vor, und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach gerne mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Herz, ich mache dich zum Herrn meines Lebens. Amen. Amen. Wenn du das Gebet zum ersten Mal so mitgesprochen hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst zu mir hier nach vorne zu kommen. Wenn du ansonsten einfach noch Gebet haben möchtest, muss nichts zur Predigt damit zu tun haben, oder auch wenn du krank bist oder wenn du einfach einen Segen brauchst, dann kommen jetzt Geschwister hier nach vorne, die möchten für dich beten, und die die werden mit dir beten, dir die Hände auflegen, dort wo es notwendig ist. Und ansonsten möchte ich euch einladen, dass wir jetzt gleich noch Gemeinschaft haben unten in unserem Gemeinschaftsraum, und natürlich, dass du gerne nächsten Sonntag wiederkommst, aber auf jeden Fall möchten wir gerne dich noch kennenlernen, wenn du neu bist. Ansonsten alle anderen, ihr seid auch eingeladen, nicht sofort zu gehen, sondern die liebliche Gemeinschaft der Christen zu genießen. Amen. Okay, ich bete noch und dann ziehen wir fröhlich unsere Straße. Jesus, danke für diesen Tag, danke für diesen Gottesdienst. Danke, Herr, dass du uns begegnet bist durch deinen Geist. Und danke, dass wir mit dir gehen, Herr, wenn wir nach Hause gehen. Amen. Amen. Gesegneten Sonntag euch.